müssen. Und Julius Streicher, der berühmte Judenhetzer, der den Stürmer herausgegeben hat, der hat in Gunzenhausen in der Zionshalle gesprochen, hat dort einen Besuch abgestattet. Es gab Hitlergruß und manches mehr. Und vielleicht ist es euch auch schon begegnet, dass manche von Deudenbach gesagt haben, ja, im Dritten Reich und so. Was da mit der Gemeinschaft war. Ja, es ist so. Es ist traurig. Übrigens, Julius Streicher war ganz unweit von hier bei Kadolzburg, hat er gewohnt, hat ein großes Gut bewirtschaften lassen. Zeitgeist des Nationalsozialismus. Heute ist leichter darüber zu reden als damals. Damals haben es die meisten nicht erkannt. Ich kam deswegen auf dieses Thema, weil ich vor nicht allzu langer Zeit einige Bücher über das Dritte Reich gelesen habe, speziell über christliche Werke. Übrigens, die uns angegriffen haben, zum Beispiel die Kirche, die evangelische, die hat sich in dieser Zeit auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und der Durchschnitt der Bevölkerung, der braucht den Mund auch nicht weiter aufmachen. Aber ich habe mich gefragt, was können wir denn tun, damit wir nicht wieder auf eine Ideologie reinfallen? Denn wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, im Ersten Weltkrieg wurden die Waffen gesegnet, im Zweiten dann auch noch. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, dann haben Christen Sklaven gehalten. Es wurde ihnen geboten, den christlichen Kolonisten in Afrika, wurde den Farbigen verboten, an christlichen Gottesdiensten teilzunehmen oder zuzuhören. Sie wurden bestraft dafür, weil man Farbige nicht als gleichwertige Menschen angesehen hat. Übrigens 1993 bei meiner Studienreise in den USA hatten wir eine Fremdenführerin in Chicago, die da noch die Meinung vertreten hat, Schwarze seien minderwertig und minder bemittelt. Zeitgeist. Ich habe keine andere Antwort gefunden als diese. Der Zeitgeist, der war damals so und Menschen haben nach dem Geist der damaligen Zeit gelebt. Jedenfalls die allermeisten. Nur wenige haben anders getickt. Der Zeitgeist wird geprägt durch die jeweilige Mehrheitsmeinung, beziehungsweise die massiv veröffentlichte Meinung. Es muss nicht die Mehrheit sein, die so denkt, sondern die Meinung, die öffentlich lanciert wird, die in den Zeitungen steht, die veröffentlicht wird, das wird schnell zur Meinung der Mehrheit proklamiert. Und danach tickt die Welt. Zeitgeist vor 50 Jahren, ein bisschen später. Mike hat ja schon so eine Einleitung gegeben. Es war die 67er, 68er Studentenunruhe. 2. Juni 67 wurde dieser Student Benno Onos Sorge bei einer Demonstration erschossen, wurde nie genau aufgedeckt, das heißt also von einem Polizist erschossen. Es gingen diese Bilder durch die Welt, das ist besonders berühmt, denn die Studenten haben damals gegen den Vietnamkrieg protestiert. Die Proteste übrigens, die Studentenunruhen, die hatten eine ganz gute Wurzel. Ich habe neulich erst wieder eine Dokumentation darüber angeschaut. Sie wollten das Dritte Reich eigentlich aufarbeiten. Sie haben ihre Eltern gefragt, warum seid ihr damals nicht aufgestanden? Aber damals wurde alles in Workaholic-Manier in der Vergangenheit, ja in der Arbeit ersäuft, in der Wiederaufbauarbeit der Workaholics damals. Die Eltern haben nicht geredet und es gab genug Bürgermeister, es gab genug Leitungskräfte, es gab genug Christen in der jungen Bundesrepublik, die selber mitgemacht haben bei der braunen Ideologie und deswegen alles unter die Decke des Schweigens gedrückt haben. Aber die Studenten gaben keine Ruhe. Sie sind aufgestanden gegen diese spießige Bürgerlichkeit. Sie haben die Kommune 1 gegründet. Die sexuelle Revolution, Make Love Not War, das waren die Schlagzeilen. Es war die Erfindung der Anti-Baby-Pille, die Zeit der Miniröcke, mein Bauch gehört mir. Und die Frauen, viele Frauen haben sich öffentlich auf dem Spiegel ablichten lassen und haben bekannt, ich habe abgetrieben. Demos gab es gegen den Schah von Persien. Es war die Zeit der beginnenden anti-autoritären Erziehung. Es war die Zeit der Beatles. Vielleicht erinnern sich noch einige. Und kurz zuvor war dieser Hoffnungsträger, dieser junge Hoffnungsträger, John F. Kennedy, der ermordet wurde. Und die Welt stand am atomaren Abgrund, als Kennedy und Khrushchev um die Kuba-Krise rangen und der kalte Krieg auf dem Höhepunkt zutrieb und es kein Studentenzimmer fast gab, in dem nicht ein Poster von Che Guevara, diesem kubanischen Guerillakämpfer, hing. Freiheit. Das war damals der Zeitgeist. Und ich blende nur eins ein, man könnte natürlich noch viel, viel mehr war in diesem Zeitgeist drin. Es war der Sechstagekrieg Israels. Es gab 1947, nach dieser massenhaften Vernichtung von Juden im Dritten Reich, gab es einen Beschluss der UNO, dass zwei Staaten entstehen sollen in Palästina, einer für Juden und einer für Araber. Es kam aber nicht so weit, denn am 14. Mai 1948 rief David Ben-Gurion den Staat Israel aus. Das hat es noch nie gegeben, dass ein Volk 2000 Jahre in alle Völker zerstreut war und dass dieses Volk wieder ein Staat wurde und eine Sprache gesprochen hat. Man hat wieder Ivrit, Hebräisch gelernt und sie haben sich gesammelt und haben diesen Staat Israel gegründet. 20 Jahre später war die arabische Übermacht um Israel herum riesengroß und es roch nach Krieg, es lag Krieg in der Luft. Und in einem ganz kurzen, 6 Tage dauernden Krieg hat die Armee Israels, damals unter, ich glaube Moshe Dayan ist es, hat die Luftwaffe Israels die arabischen Staaten in kürzester Zeit niedergerungen. Ich mache einen Sprung zum Zeitgeist heute, schon ein bisschen zu Filter drauf. Das zweite Beispiel, was mir in dieser Woche begegnet ist, das war am Freitag diese Abstimmung im Bundestag. Die Ehe für alle. Je nachdem, wie es umgesetzt wird, könnte es die tragischste Entscheidung unseres Parlaments sein. Warum? Weil eine sachliche Diskussion über dieses Thema, Gender, Schwule, und sonstige sexuelle Richtungen nicht möglich ist in unserem Land. Und wenn man dazu eine Meinung hat, dass es vielleicht vor Gott nicht richtig wäre, dann hört die Toleranz auf. Denn man muss alles für gut heißen, sonst beginnt die Intoleranz. Obwohl, wenn man die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse anschaut, die sind schon lange bekannt. Der berühmte Sozialanthropologe Claude Lévi-Strauss, der bis 2009 lebte, hat schon 1955 ein dickes Buch geschrieben. Er hat die 4.000-5.000 Gesellschaften, die es in der Weltgeschichte gab, untersucht und kommt zu dem Schluss, dass es überall vorwiegend die konjugale Familie gab. Das heißt, die Familie, die aus Mann und Frau besteht. In allen Gesellschaften bilden solche Familien das Rückgrat. Ein anderer Anthropologe und Ethnologe, ein Volksforscher, der Professor in Cambridge war, Joseph D. Unwin, der hat eine umfangreiche Untersuchung über Sex and Culture herausgebracht. Er hat 80 Unzivilisierte und 8 Hochkulturen über 5000 Jahre ihre Geschichte untersucht und hat herausgefunden, dass alle Hochkulturen streng monogam begonnen haben. Also, dass einer mit einer zusammenlebt, das ist das Normale. Es gab immer am Rand Ausnahmen, so wie heute auch. Aber er hat festgestellt, dass nachdem er dieses Prinzip aufgegeben hat, in der Breite der Gesellschaft, die Hochkulturen immer nach einer Generation verschwunden waren. Die Ehe für alle könnte diesen Prozess beschleunigen und dem großen Kulturhistoriker Arnold Toynbee recht geben, der sagte, Zivilisationen gehen nicht zugrunde, sie begehen Selbstmord. Man könnte jetzt natürlich als Christen einen Trauergesang anstimmen über unsere Gesellschaft, das mache ich aber nicht. Warum nicht? Es gibt noch ein Hoffnungssignal. Erstens, wir haben bis jetzt Meinungs- und Glaubensfreiheit und wir können aufstehen. Nächste Woche kriegt eine Liste an Parlamentariern, wie sie abgestimmt haben und jeder kann was dagegen tun. Zweitens, die einschlägigen Statistiken belegen eindeutig, dass die gelebten Strukturen von Ehe und Familie weitgehend vorhanden und von einer sehr deutlichen Mehrheit unserer Bevölkerung angestrebt und bisher auch gelebt werden. Das ist das Ideal von über 90% aller Jugendlichen, dass sie mal eine Familie und bestehende Liebe und Ehe gründen. Und das kann Hoffnung machen. Frage ist nur, ob es gelingt. Zweites, was man über unsere Zeit sagen wird, ist das Thema Abtreibung. Im Zweiten Weltkrieg sind in 6 Jahren 60 Millionen umgekommen. Heute werden jedes Jahr 40 Millionen umgebracht, so wie es auf dem Bild ungefähr dargestellt ist. Jeden Tag offiziell, nach offizieller Statistik, 300 Kinder, die heute wieder zerrissen, zerfetzt, verätzt, rausgenommen und weggeschmissen werden. Und unsere Kinder in 50 Jahren werden mal fragen, warum habt ihr nie demonstriert? Warum habt ihr nie öffentlich dazu Stellung genommen? Warum habt ihr euch nie positioniert? Thema Umweltverschmutzung. Ich glaube, es könnte auch sein, wo man in 50 Jahren drüber redet, über unsere Jetztzeit. Auch hier gibt es massiv blinde Flecke. Auch im christlichen Bereich, wenn ich sehe, wie viele Einzelnen irgendwo hinfahren zu Veranstaltungen. Wie wir irgendwo mitmachen in der Wegwerfgesellschaft, wie Luftverschmutzung, Müllberge, Umweltskandale, ausgelaufenes Öl, riesige Mengen an Plastiktüten, Wegwerfgesellschaft, dass wir Dinge immer wieder fortschmeißen, die noch funktionieren und gehen und so weiter. Und eines Tages könnte es sein, dass unsere Nachkommen uns fragen, warum habt ihr das mitgemacht? Warum wart ihr blind dafür? Vielleicht kann man dann zur Entschuldigung sagen, ja, das haben doch alle so gemacht. Aber ich glaube, das ist keine gute Entschuldigung. Ich möchte noch eins nennen, was vielleicht noch schlimmer und gravierender ist als die Umweltverschmutzung, ist die Innenweltverschmutzung. Ich nenne Pornografie. Deutschland ist ja inzwischen das Mekka der Pornografie geworden. In keinem Land ist es so schlimm wie in Deutschland. In keinem Land wird es so hofiert wie in Deutschland. Und noch nie war es so leicht wie heute, mit einigen Klicks dahin zu kommen. Und wie viele Menschen sind davon betroffen? Die in der Sexindustrie arbeiten. Wie viel Umsatz wird damit gemacht? Das sind die erfolgreichsten Internetseiten, die es gibt mit dem Porno-Umsatz. Und wie viele Menschen, die davon süchtig sind, sind gefangen und nicht frei zu dem, was sie eigentlich sonst tun könnten und tun sollten. Und ich nenne noch eins. Vielleicht gibt es noch viel mehr Sachen, aber ich habe nur mal die 5 stellvertretend genannt, weil wir dann ja auch zur Bibel kommen wollen. Was werden Sie noch sagen in 50 Jahren? Ich glaube, Sie werden unsere Hektik ansprechen. Unseren oberflächlichen Lebensstil mit den ständigen Instant-Lösungen. Man kann nicht warten, man hat keine Geduld. Es muss alles sofort gehen, bei Knopfdruck. Sofort bestellt, heute bestellt, morgen geliefert und so, möglichst noch heute. Heute eine E-Mail losgeschickt, muss schon eine Antwort zurück sein. Vielleicht erleben wir nie mehr eine Zeit, die so gemächlich war wie unsere, sagen manche Forscher, manche Zukunftsforscher. Vielleicht täuschen sie sich auch und die Menschheit besinnt sich doch eines Besseren. Ich weiß es nicht. Aber für mich ist die Frage entstanden, was wird man in 50 Jahren über uns und unsere Zeit sagen? Oder anders gefragt, was wird Gott dazu sagen? Ich möchte uns einen Bibeltext lesen, der mich auf dieses Thema gebracht hat, und zwar aus Epheser Kapitel 2. Vor allem die Verse 1 bis 3, aber ihr könnt dann zu Hause auch den ganzen Zusammenhang nachlesen. Da heißt es, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit, also der Zeitgeist, am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, und jetzt beginnt ein sehr langer Satz, und Gott ist der Handelnde, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit ihm auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Und Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Hier sagt uns Gottes Wort, dass ein Mensch von Natur aus tot ist. Der springt rum, der ist lebendig, der ist sehr agil, der ist ständig in Action, der will was erreichen. Die Bibel würde sagen, ist tot. Was ist denn tot sein? Geistlich tot sein heißt, der hat keine Antenne für Gott, für das Geistliche, für das Ewige, für das Eigentliche. Nur für das Zeitliche ist der zu haben. Was hier in dieser Welt zählt. Aber für das andere ist er tot. Da hat er keinen Empfang. Aber wie ist es mit Christen und diesem Zeitgeist? Ich habe ja gerade ganz am Anfang gesagt, dass auch die Diakonissen und auch die Leitung der Hensoldshöhe und unseres Verbandes da davon nicht frei waren. Warum konnte es sein, dass Christen so auf diesen Zeitgeist reingefallen sind, damals? Und wie kann es sein, dass Christen heute auf den heutigen Zeitgeist reinfallen? Und was können wir dagegen tun? Ich bin überzeugt, wir können einiges tun. Ich möchte es versuchen, ein bisschen darzustellen. Es wird deutlich in der Folge dieses Epheserbriefs, dass es nur mit Christus geht und in Christus. Und dass diesem Zeitgeist diametral gegenüber der Heilige Geist steht. Der Zeitgeist, der ist irdisch auf dieser Erde in der jeweiligen Zeit gebunden. Das ist so die Zeitstimmung, die Zeitströmung, die gerade in ist. En vogue, wie man so schön sagt. Der Heilige Geist, heilig heißt abgesondert, gottgehörig. Der Heilige Geist ist von diesem Zeitlichen nicht beeinflusst. Der ist ewig. Und der ist das große Gegenüber. Und jetzt die Frage, Wie können wir in dieser Zwischenzeit, so wie es Albert Frey sehr schön singt in dem Lied, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. Das sind einmal diese menschlichen Regungen, die in uns aufstehen. Ich habe diese Folie ja neulich schon einmal gezeigt. Da ist auf der anderen Seite Gott, der Einfluss nehmen will auf uns, auch jetzt in diesem Gottesdienst. Es geht nicht darum, dass ich ein Geschichtsreferat halte, sondern ich gehe davon aus, dass Gott mit seinem Geist jetzt zu dir spricht. Und der andere ist auch da. Der Teufel, der hat dich versucht, was der Günther sagt, und ich habe mich doch für Jesus entschieden und so. Da ist der Kampf zwischen Heiliger Geist und dem Zeitgeist. Und die Frage, die uns heute beschäftigt und wo ich heute drei Hilfen geben möchte, wie wir da zurechtkommen können. Wie kann man wach sein und immun gegen den Zeitgeist? Ja, ich bin euch noch eine Antwort schuldig. Warum können Christen darauf reinfallen, auf den Zeitgeist? Die sind doch mit Christus auferweckt worden. Die sind doch lebendig geworden. Ja, das sind sie. Aber viele Christen sind wieder eingeschlafen. Und Tode muss der Heilige Geist erwecken. Und eingeschlafene Christen muss der Geist Gottes erwecken. Sonst vernehmen sie nichts vom Geist Gottes. Und ich glaube, heute ist er wieder am Werk. Und immer, wenn sein Wort verkündigt wird in Vollmacht, dann ist er am Werk und will wachrütteln. Will Erweckung schenken. Davon gehe ich aus, der Heilige Geist. Wie geschieht es? Was könnte uns helfen, wach zu sein und wach zu bleiben? Nun, Zeitgeist kontra Heiliger Geist, das habe ich schon gesagt. Ich kann mich nur wiederholen. Ich kann euch oft nichts Neues sagen. Aber das sind die Essentials. Und es geht nicht darum, dass ich drüber lehre, sondern es geht darum, dass ihr sie einübt und ich sie einübe. Gönne dir täglich Zeit mit Gott. Ich habe dieser Tage in einem Buch diesen Satz gelesen, der mich immer wieder beschäftigt. Gott hat uns nicht einen eiligen Geist gegeben, sondern den Heiligen Geist. Wer nur 5 Minuten Zeit hat für stille Zeit, der ist beeinflusst von dem eiligen Geist, nicht vom Heiligen Geist. Der Geist ist willig und das Bett ist warm. Nee, dann muss man halt ein bisschen früher aufstehen. Oder sich eine Zeit reservieren, so wie man sich andere Termine einträgt. Den Termin mit Gott eintragen ins Handy. Da gibt es viele Tricks, das zu machen. Andere Termine versäumen wir doch auch nicht. Warum den Termin des Rendezvous mit Gott? Mit dem höchsten Herrn, mit dem Richter, dem wir mal gegenübertreten. Gönne dir täglich Zeit mit Gott. Wie können wir ihm Raum geben? Indem wir die Heilige Schrift meditieren. Indem wir lesen und darüber nachdenken. Indem wir lesen und darüber ruhig werden. Indem wir betend lesen, indem wir innehalten und fragen, Gott, was hast du mir damit zu sagen? Dieses Hören auf Gott. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und indem wir gute geistliche Bücher lesen. Überhaupt Bücher lesen. Warum? Weil wir da Tempo rausnehmen. Weil das mühevoll ist, weil man da viel länger braucht als zum Film anschauen und reinziehen. Und man kann in einem Film nicht ein Leben in 75 Minuten darstellen oder ausdrücken. Das Leben funktioniert anders. Es muss mehr Tiefe gewinnen. Und deswegen ist Lesen so wichtig. Und recherchieren und vergleichen. Und aus der Geschichte lernen, das hätte ich noch dazu schreiben können. Ich möchte einen zweiten Tipp dazu geben. Nicht allein, oder nicht nur allein, allein auch, aber nicht nur allein sondern mit geistlich Gleichgesinnten. Und ich sage es noch ein bisschen konkreter, nicht der Einzelne, sondern die Gemeinde ist wichtig. Und nicht die einzelne Gemeinde, sondern auch als Korrektiv zu einer Gemeinde, die einen gewissen Stiefel lebt, ist der Gemeindeverband, der Kirchenverbund, die Kirche wichtig. Und nicht nur die einzelne nationale Kirche, sondern die weltweite Gemeinde. Wir kommen alleine nicht mehr durch. Früher war das noch viel leichter, als nicht alle den Internetzugriff und den Zugriff auf das Weltwissen hatten. Da hatten wir einen überschaubaren Bereich von unserem Dorf und von unserem Landkreis und wo man noch in die Arbeit hinfuhr. Und es ging alles sehr gemächlich zu. Da konnte man sich das vielleicht noch leisten, allein und nur in seiner Gemeinde. Heute können wir es uns auf keinen Fall mehr leisten. Wir brauchen den regen geistlichen Austausch in Kleingruppen. Wir brauchen von dort Ermutigung. Und wahrscheinlich ist einmal die Woche nicht zu oft, um solch eine Ermutigung zu bekommen. Es reicht nicht nur in der Gemeinde präsent zu sein, wir brauchen den Blick über den Tellerrand der örtlichen Gemeinde oder Gemeinschaft. Und auch ein Gemeindebund oder eine ganze Kirche kann sich verrennen. Als am Freitag die Abstimmung fiel im Parlament, da war es ja wieder zum Katholischwerden. Die katholische Kirche hat Position bezogen, eine biblische Position. Aber unser Ratsvorsitzender und bayerischer Landesbischof, leider wieder so ein schwammiges Zeug. Ich sage nicht, wenn jemand betroffen ist, sein Kind oder sonst jemand aus seinem Bekanntenkreis, vielleicht auch ein Arbeitskollege, ich sage nicht, dass das einfach ist mit homosexueller Neigung. Ich sage auch nicht, dass ich die einfach verdamme. Aber ich sage, dass Gottes Wort immer noch Bedeutung hat und auch dazu was zu sagen hat. So wie es auch zu Liebe und Ehe und Sex und vielen anderen Dingen was zu sagen hat. Und nicht stumm ist. Und wenn sich eine ganze Kirche verrennt, wie etwa die evangelische, wo fast nur noch das eine Bibelwort gibt, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, selbst liebt man sich schon. Das ist auch nicht so schwer, sich selber zu lieben. Das ist auch ein anderes Wort für Egoismus, ja. Habt einander alle lieb. Da hat alles Platz. Das ist natürlich ein bisschen zu wenig. Dann muss sich solch eine Kirche auch mal in der weltweiten Christenheit umschauen. Wie machen das Freikirchen? Zu welcher Erkenntnis kommen die? Wie macht es die anglikanische Kirche in England, die amerikanische Kirche und die brasilianische und die koreanische? Hat Gott denen auch den Heiligen Geist vielleicht gegeben? Könnten die vielleicht auch Recht haben und eine Erkenntnis zu diesen Fragen? Ich glaube, wenn wir nicht den weltweiten, übrigens im Dritten Reich, wenn man auf die weltweite Christenheit gehört hätte, dann wären wir ein ganzes Stück besser gefahren. War damals viel schwerer, weil viel weniger Kommunikationsmöglichkeit war. Heute ist es möglich. Deswegen ist es so wichtig. Und ich möchte noch ein letztes hier sagen und geben. Nicht nur die Jetztzeit ist wichtig, sondern die Gemeinde im Lauf der Zeiten. Es ist zum Beispiel interessant, als ich nochmal nachgeschaut habe im Internet, was zur Abtreibung drin steht. Und ich war erstaunt, seit der Antike Ausrufezeichen beschäftigen sich Menschen in allen Kulturen, in allen Religionen damit. Nicht erst seit der Antike Babybibel. Wir denken ja, Abtreibung wäre ein neues Phänomen, ist überhaupt nicht neu. Ist Jahrtausende alt. Wie haben denn die Christen anderer Zeiten zu diesem Thema gedacht? Aber nicht nur die Gemeinde durch den Lauf der Zeiten ist interessant, sondern das, was Gott über die Ewigkeit offenbart. Nicht nur die Jetztzeit ist wichtig, noch nicht mal, dass sich die Gemeinde schont und sagt, naja, wenn wir da so laut aufstehen, am Schluss kriegen wir eine auf den Deckel, am Schluss gibt es noch Christenverfolgung bei uns. Ja, das kann kommen. Noch nicht mal das darf uns abhalten davon, das, was wir als richtig erkennen, auch zu sagen und zu bekennen. Auch wenn uns andere schief dafür anschauen. Denn die Kirche Jesu Christi ist nie ausgestorben, indem es Märtyrer gab. Sondern schon in den ersten Jahrhunderten hat einer der Kirchenväter den Satz geprägt, das Blut der Märtyrer ist der Same für die zukünftige Kirche. Die Gemeinde wird bestehen bleiben. Sie geht nur unter, wenn sie nicht auf Gottes Wegen unterwegs ist. Aber solange die Gemeinde Jesu auf Gottes Wegen unterwegs ist, werden die Pforten der Hölle die Gemeinde von Jesus nicht überwältigen. Gott wird am Schluss Recht behalten. Übrigens, was man in 50 Jahren über uns sagen wird, die allermeisten von uns sind dann hoch in den 90 oder irgendwie sowas. Die wenigsten, die gerade hier sitzen, werden in 50 Jahren noch leben. In 50 Jahren werden wir Gott gegenüberstehen. Und er wird uns die Frage beantworten, was er denkt, wie wir in unserer Zeit 2017 gelebt haben, in Deudenbach und wo wir arbeiten und wo wir leben und wo wir wirken. Hast du den Geist Christi, den Heiligen Geist? Oder bist du dem Zeitgeist verhaftet? Bist du mit Christus auferweckt worden? Bist du vielleicht wieder eingeschlafen und musst neu aufgeweckt werden? Wenn du den Geist Christi hast, wird man sagen, wird Gott mal zu dir sagen, geh ein zu deines Herrn Freude. Amen.